Und ich danke dir, Herr Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist und ich danke dir für deinen tiefen Frieden, Herr, den du uns schenkst, Herr. Ich danke dir für den Frieden, den du gibst, der unseren Verstand übersteigt, Herr, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und ich danke dir, dass du in deinem Frieden, den du uns schenkst, dass du uns darin auch Kraft schenkst, Herr. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns auch heute neue Kraft gibst, auch wo wir dein Wort hören und lesen, auch wenn das Thema, soweit ich weiß, nicht Kraft ist, aber dass du trotzdem uns stärkst, uns kräftigst in dem, was wir von dir heute empfangen dürfen, von deinen Worten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich leitest in dem, was ich sage, Herr, dass du die Herzen mit deinem Wort füllst, was du jedem Einzelnen heute sagen möchtest. Amen. So. Ich habe am Sonntag habe ich einen Eindruck gehabt über ein Thema, über das ich predigen könnte und dachte, okay, ja, ich habe das schon öfters mal gehört, diese Aussage der Bibel. Und dann war es interessant, am Montagabend hatten wir bei Rema, mache ja Bibelschule bei Rema, und da hatten wir Zoom-Call und da ging es auch ums gleiche Thema. Und in den 2-3 Gebeten, in denen ich diese Woche auch hier in der Gemeinde war, in diesen Gebeten war tatsächlich auch, glaube ich, jedes Mal dieser Satz, diese Aussage der Bibel zitiert worden. Einmal von Detlef, einmal von Conny, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und zwar ein Satz, der schon auch viel aus Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und hat man irgendwie schon oft auch hier in der Gemeinde zitiert, diesen Vers oder auch diesen ganzen Psalm. Und ich möchte auf diese Aussage, nicht zu vergessen, was er dir Gutes getan hat, darauf möchte ich mit euch heute gemeinsam mir das anschauen und diese Aussage nochmal an 3 Punkten beleuchten. Erstens mal, dass wir niemals unsere Errettung vergessen sollen. Dann aber im zweiten Punkt, dass es ein paar Sachen gibt, die man schon vergessen kann oder die wir vielleicht sogar vergessen sollen, wo wir uns nicht so viel Gedanken drüber machen sollen. Und im dritten Punkt, dass Jesus nicht möchte, dass wir das Hier und Jetzt vergessen, sondern dass wir auch hier im Hier und Jetzt seine Hilfe annehmen möchten. Also einmal zu danken für die Errettung, dann gehe ich auf ein paar Punkte ein, über die wir gerne auch vergessen dürfen, sage ich mal, wo wir uns nicht so viele Gedanken machen sollen. Und im dritten Punkt, eben wie der Herr in deine heutige Situation eingreifen möchte und Veränderung schenken möchte. Grundlage, wie gesagt, Psalm 103, Vers 2, ich habe ihn jetzt aus der Schlachter zitiert, in vielen Übersetzungen hört er sich auch recht ähnlich an, eben dieses, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mir ist aufgefallen beim mehrfachen Lesen dieses Verses, dass es hier nicht heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und erinnere dich daran, sondern es heißt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich glaube, da ist ein Unterschied, ob ich mich an etwas erinnere oder ob ich etwas gar nicht erst vergesse. Wenn ich sage, ich erinnere mich an was, das ist okay, meine Mutter erzählt mir irgendwas aus meiner Kindheit oder so, hatte ich auch, ja. Und dann sage ich, ah ja, jetzt erinnere ich mich, weil ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Aber wenn ich was gar nicht erst vergesse, sondern das die ganze Zeit das mir präsent ist, ja, also klassische Beispiele sind, dass man mich normalerweise auch nicht an meine Wohnadresse erinnern muss. Die habe ich nicht vergessen. Also versteht ihr solche Sachen? Und viel ausschlaggebender als eine Wohnadresse, die sich so im Durchschnitt so alle 10, 20 Jahre oder so, weiß ich nicht, ich habe noch keine Statistik aufgestellt, die sich irgendwann mal ändert. Viel wichtiger ist es nicht zu vergessen, was der Herr Gutes für dich getan hat. Und da eben zu Beginn das Allerwichtigste, was er für uns getan hat, das möchte ich doch auch heute mit euch beleuchten. Ich bin ganz ehrlich, als ich in der Vorbereitung war für diese Predigt, ich habe mich hingesetzt und irgendwie dachte ich so, ich kann ja mal den Moment nutzen, mir aufschreiben, für was ich dem Herrn dankbar bin. Und das, ich dachte, ich mache das jetzt ganz schnell, ich schreibe mir einfach die Sachen auf, die so rauskommen. Jesus sagt, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und dann dachte ich, okay, ich kann ja schnell gucken, womit ist mein Herz voll? Wenn ich ich sage mal, meinen Mund öffne oder in dem Fall meinen Tintenfüller und dann schnell das aufschreibe. Und ich habe gemerkt, okay, da kamen auch gleich viele Punkte, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar für Dienste, die er mir gegeben hat in der Gemeinde. Ich bin dankbar für materielle Dinge oder dankbar für meinen Führerschein, worüber ich oft predigen durfte. Ja. Und irgendwie fiel mir auf, ein paar Dinge noch genannt, sogar mein Mitbewohner kam auf die Liste, jetzt ist er nicht mehr da, aber ich bin trotzdem dankbar für ihn. Und dann kam mir erst, als ich noch ein bisschen nachgedacht habe, das war also nicht mein erster Gedanke, kamen mir eigentlich die erst wirklich wichtigen Punkte, dass ich dankbar sein darf, dass ich vollkommen erlöst bin, dass ich vollkommen befreit bin, dass ich frei bin, dass ich, ja, dass mir vollkommen vergeben ist. So irgendwie, vielleicht ist es bei euch anders, vielleicht ist aber bei dem einen oder anderen wäre das jetzt ähnlich gewesen. Ich sage, wofür bist du dankbar, dass man erstmal so auch gute Dinge aufzählt, aber der Kern, das Wichtigste ist, dass wir gerettet sind. Ja? Und das sollen wir nicht vergessen, deswegen rede ich auch darüber heute. Ich glaube, wenn wir Erlösten unsere Erlösung mehr auf dem Schirm hätten, dann würden wir teilweise, glaube ich, ganz anders leben. Oder im Vergleich vom Ausmaß, wenn jetzt ein unerlöster Mensch wüsste, dass er unerlöst ist und das auf dem Schirm hätte, dann würde der auch anders leben, beziehungsweise würde, denke ich, ziemlich schnell die Erlösung suchen, sobald er es gecheckt hat, hey, ich bin nicht erlöst. Es gibt viele Bibelstellen, die den Wert der Erlösung ja, offenbaren, die ihn unterstreichen. Ich möchte auf eine Stelle eingehen aus Matthäus-Evangelium, Matthäus 18. Da macht Jesus ein Gleichnis darüber, dass wir unseren Schuldnern vergeben sollen. Und ab dem 23. Vers beschreibt Jesus es so, Matthäus 18, ab Vers 23, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, das heißt also der Knecht, um den es jetzt geht, ist gar nicht der einzige Knecht, der was schuldig war, das ist mir dann auch aufgefallen. Und wenn der schon so viel schuldig war, wie wir gleich lesen, dann gibt es ja ganz schön viel Schulden. Aber jedenfalls, als der anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die ganze Schuld. Und so 10.000 Talente, das ist wie, je nachdem, wie man rechnet, aber es ist ein nicht ein unendlicher Betrag, aber es sind Millionen, es ist was, das kannst du gar nie abbezahlen eigentlich in deinem Leben mit dem Vergleich, was ein Tageslohn damals war. Aber er kriegt es einfach geschenkt. Das Kostspieligste überhaupt, das Wertvollste, was wir bekommen haben, was ein Mensch bekommen kann, ist Errettung, ist Erlösung. Jesus sagt es, Markus 8, 37, habe ich jetzt öfters zitiert in letzter Zeit, da heißt es, was kann ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Und die Antwort ist unterm Strich ist eine rhetorische Frage. Ein Mensch selber kann nichts geben als Lösegeld. Wir kriegen es nicht hin. Und red mit den Leuten auf der Straße, denken, ja, ich bin doch ein ganz guter Mensch. Aber für den Himmel bist du aus deinen Taten raus nicht gut genug. Aber es gibt eine gute Lösung. Jesus selbst nämlich, wir lesen aus 1. Timotheus 2, Verse 5 und 6. Einer nämlich ist Gott. Und einer ist auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für, nicht als Lösegeld für ein paar wenige Erwählte, ein paar, die besondere Gunst empfangen haben, sondern als Lösegeld gegeben hat für alle. Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld für alle. Das ist stark. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Zu wissen, dass Gott selbst diesen Weg auf sich nahm, Mensch wurde, also dieses ja, Downgrade, sagen wir jetzt neudeutsch, diese Runterstufung, das ist ja schon ganz konträr zu dem, wie die Menschen hier was menschlich das Ziel ist von vielen Leuten. Wir wollen immer weiter hochkommen, wollen immer angesehener, aber Gott wählt den Weg andersrum. Als Mensch kommt er auf die Erde, obwohl er der allmächtige, allwissende Gott ist. Er lebt dieses perfekte, vollkommene, rechtschaffene, redliche, reine, wunderbare Leben, was jeder von uns leben müsste, um in den Himmel zu kommen. Und er, als der Einzige, der es nicht verdient hätte zu sterben, er geht ans Kreuz. Geht ans Kreuz, nimmt unsere Schuld, unsere Krankheit auch auf sich, trägt sie dort. Das ist das Wertvollste, was es für uns zu empfangen gibt, daraus diese Erlösung anzunehmen. Deswegen weiß ich, dass hier viele weise Leute sitzen, die deswegen auch den Schritt gegangen sind, diese Erlösung anzunehmen. Weil was könnte man anders machen? Bei dem Angebot, hey, also rein auch aus kaufmännischer Sicht sage ich, es gibt kein besseres Angebot. Hey, also das ist genial. Ne? Trotzdem, obwohl es so viel wert ist, was er für uns am Kreuz getan hat, dass so viel wert ist, dass wir gerettet sind, ich glaube, dass es trotzdem die Gefahr gibt, dass wir vielleicht Gefahr laufen, dann doch irgendwann als Christ hier und da zu denken, oh, aber irgendwie fehlt mir doch was. Und das ist, glaube ich, irgendwo menschlich, ja, dass man so denkt, okay, ja, wenn ich doch nur das Glück hätte, dass ich nicht so arm bin, wie ich vielleicht jetzt bin. Auch wenn wir aber vorher gehört haben, es gibt wahrscheinlich, ich denke mal, dass jeder reicher ist als die Leute, von denen vorher berichtet wurde. Ja? Oder dass jemand sagt, okay, dass ich doch das Glück hätte, dass ich nicht mehr so einsam bin. Oder das Glück hätte, dass ich ja nicht mehr unbeachtet wäre. Oder dass ich nicht mehr krank bin. Und dann lese ich Psalm 16 und finde, da ist eine steile Aussage drin, wo es heißt in Psalm 16, Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das finde ich eine krasse Aussage. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Sage ich jetzt etwa, okay, als Christen müssten wir ein armes, unglückliches, trauriges, einsames Leben oder irgend sowas dann hinnehmen? Nein, das sage ich nicht. Gewisslich nicht. Wir kommen da später auch drauf, was Jesu Plan für dich heute hier ist, wo er dir helfen will. Aber ich glaube, so abzuwägen, den Vergleich, okay, wenn du jetzt, ich sag mal, materielle Güter hast, Gesundheit hast, Freundschaften hast, alle möglichen Dinge hier in dieser Welt hast, selbst wenn das alles perfekt wäre, es toppt trotzdem nicht den Wert, den du bekommen hast in der Erlösung. Ja? Diesen Fokus zu haben, okay, das Allerbeste, was es gibt, das hast du schon in Empfang genommen, wenn du denn Jesus als Herrn angenommen hast. Und dann dürfen wir daraus resultierend wissen, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, nach Römer 8, 31, 32, Verena Steinhauser hat den Vers vorhin, ich glaube, beim Evangelisieren zitiert, im Gebet, wo es heißt, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und dann geht es weiter. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er mit ihm uns nicht auch alles andere schenken? Eigentlich logisch, wenn wir uns vorstellen, das Wertvollste hat er schon gegeben. Warum machen wir uns Sorgen um die kleineren Dinge, ja, um die Bereiche in unserem Leben, die sich noch nicht so erlöst anfühlen? Hey, aber wenn er schon sich selbst am Kreuz gegeben hat, dann haben wir Zuversicht, dass er auch weiter uns mit Gutem sättigt. Ja. Und ich möchte jetzt im zweiten Punkt darauf eingehen, dass ich denke, wenn Jesus uns ja eben so erlöst hat, dann glaube ich nicht, dass er möchte, dass du den ganzen Tag dir Gedanken machst, ja, was du vielleicht alles falsch gemacht hast. Das ist nicht das, wie ich erlöst sein definieren würde. Auf den Himmel zu warten und bin in der Zeit dahin, denke ich mir, ja, ich habe mir so viel Dinge falsch gemacht. Es geht nicht darum zu sagen, was habe ich Schlechtes gemacht, sondern dankbar zu sein, was hat er dir Gutes getan. Das ist ja die Aussage, wo wir uns heute anschauen. In Sprüche 17 heißt es sogar, im Vers 15, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten schuldig spricht, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Und ich glaube, es war mal Joseph Prince, der das mal zusammengebracht hat. Wenn wir hingehen und wie wir ja gerecht gemacht sind durch Christus, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, wir sind aber, oh, ich bin voll der Sünder oder ich bin, das ist nicht mehr unsere Identität. Und dann sind wir eigentlich wie hier, Sprüche 17, dass wir einen Gerechten, in dem Fall uns selbst, schuldig sprechen, obwohl es gar nicht stimmt. Wir sollten stattdessen uns bewusst sein, nach Römer 8, 1, ihr kennt es gibt keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr für den, der in Christus Jesus ist. Ja, Amen. Ja. Amen. Und selbst dann, wenn wir mit vielleicht einer neuen Schuld, die wir mal auf uns geladen haben, wenn wir damit vor Jesus kommen, wie Nico auch gepredigt hatte, vielleicht vorm Abendmahl oder wie, selbst dann, wenn wir konkret auch mit dem Thema Schuld vor den Herrn kommen, selbst dann ist der Fokus nicht auf meiner Schuld, auf meiner Sünde, sondern der Fokus ist auch dann auf der Vergebung, auf dem Werk Jesu am Kreuz. Wir möchten nicht die Schuld, die eigene Sünde hochheben, nein, sondern wir möchten Jesus hochheben für das, dass er uns vergeben hat. In Micha 7, Verse 18 und 19, auch ein ganz bekannter Vers, auch vertont teilweise in das ein oder andere Lied, da heißt es, Micha 7, Verse 18 und 19, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Als Micha das prophezeit hatte, da war das noch eine Verheißung, wo die Leute dachten, oh ja, eines Tages ist Vergebung da. Und wir heute, wir leben darin zu wissen, nicht er wird sich irgendwann über uns erbarmen, sondern Jesus hat sich schon, er hat sich schon erbarmt, er hat sich schon für dich hingegeben am Kreuz und du darfst diese Vergebung einfach annehmen, darin leben. Deswegen gilt auch, was an mehreren Stellen in der Bibel steht, Beispiel ist Jeremia 31, Hebräer 8, Hebräer 10, ich nehme es mal die Kurzzusammenfassung aus Hebräer 10, Vers 17, wo der Herr sagt, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Das finde ich stark. Er ist der allwissende Gott. Er weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast, wie viele Haare ausgefallen sind irgendwann mal. Er kennt jedes Detail. Und er weiß Sachen, die habe ich falsch gemacht, die weiß ich vielleicht selber schon nicht mehr. Aber er will nicht daran denken. Das ist stark. Ja? Er hat es nicht einfach irgendwie vergessen. Nein, er wüsste es, aber er will nicht daran denken. Weil er hat gute Gedanken über dir. Er verurteilt dich nicht, er sagt dich, oh und da und da und da hast du das und das gemacht, sondern er sieht dich als das geliebte Kind, ja, als sein geliebtes Kind, für das er einen guten Plan hat. Ich hatte trotzdem leider hier und da erlebt, ja, dass errettete, erlöste Menschen, wo ich auch nicht gezweifelt habe an ihrer Erlösung, dass es Menschen gibt, Gläubige gibt, Geschwister gibt, die, wie ich finde, trotzdem irgendwie zu sehr, zu gerne sich mit Schuld beschäftigen oder irgendwie da nachbohren, ja, was war denn da und was ist denn da? Im Konkreten weiß ich, als ich mich frisch bekehrt hatte und ich habe die Bibel dann erst ein, zwei Mal gelesen gehabt, dann kam einer auf mich zu und hat gemeint, ja, ob ich schon die Flüche von meinen Vorvätern gebrochen hätte. Und ob ich da schon Buße getan hätte zum Beispiel. Und an einer anderen Stelle weiß ich, da war ich mit einer Männergruppe unterwegs, wir waren in verschiedenen Städten Deutschlands, waren wir unterwegs und mindestens in einer Stadt, da hatten wir dann Buße getan für die Schuld von den Nazis, was sie in der Stadt damals gemacht haben, vor 80 Jahren oder wie. Und ich dachte so, okay, das ist vielleicht legitim, es gibt ja auch, wird dann mit Bibelstellen ja auch darüber gesprochen, auch eine Bibelstelle, die wir kürzlich hier auch zitiert hatten, die anspricht Gottes Gnade, aber auch Gottes Gerechtigkeit. Ein Beispiel, das ist eine Aussage, die steht mehrfach in der Bibel, Exodus, also 2. Mose 34, Verse 6 und 7. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Der Tausenden bewahrt seine Gnade und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Und eben aufgrund dieser Stellen eben mit, okay, Schuld heimsuchen ins dritte, vierte Glied, klar, da kommen dann Leute zum Schluss und sagen, okay, muss ich dann meine Vorfahren, meine Ahnenreihe irgendwie, muss ich das irgendwie reinigen, was da war. Und mir ist auch irgendwann aufgefallen, aber gut, das werden die Leute dann schon auch lesen. Ich meine, Gott sagt hier, okay, er sucht die Schuld heim ins dritte und vierte Glied. Aber weiß noch jemand, wie vielen bewahrt er seine Gnade? Tausenden. Ich glaube, es steht sogar, hier bei der Schlacht heißt sogar Tausenden. Also das ist vom Verhältnis her. Ne? Ja, ich weiß zum Beispiel für mich persönlich, meine Eltern haben das scheinbar mal gemacht. Die sind da, damals war das auch sehr in Mode, da ist man dann ist man dann zurückgegangen, sage ich mal, in der Zeit und hat dann für Dinge Vergebung erbeten und Buße getan. Und die sind da hunderte, wenn nicht sogar tausende Jahre zurückgegangen. Ich weiß nicht mehr genau den Hintergrund. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es ja komisch, jetzt meine Eltern haben das gemacht, meine Eltern sind selber gläubig, dann muss ich das ja nicht machen. Aber wenn jetzt jemand anders, beispielsweise der erste Bekehrte in der Ahnenreihe ist, dann müsste er das ja machen, also um Vergebung beten und so weiter, für diese Dinge, die da waren. Wobei ich mich auch frage, weil hier heißt es ja zwar, dass er die Schuld heimsucht ins dritte und vierte Glied, aber die Anweisung, wie man dann damit umgeht, die haben sich Menschen, so wie ich das deute, eigentlich ausgedacht. Wir haben vorhin gelesen, Jeremia 31, Hebräer 8, Hebräer 10, dass er nicht an unsere Sünden denken will. Und in Jeremia 31 eben, wenn wir da auch lesen, Verse 29, 30, dann heißt es, in jenen Tagen, da wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden, sondern jedermann wird für seine eigene Missetat sterben, jeder Mensch, der saure Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Das gleiche Thema, auch ziemlich ausführlich, so 20 Verse lang, wird in Hesekiel 18 auch nochmal aufgegriffen, wo erklärt wird, wer für welche Schuld im Endeffekt verantwortlich ist. Kurz Zusammenfassung, wie wir gerade lesen, ist für die eigene Schuld. Dafür muss man sich verantworten vor dem Herrn. Also da gerne Lesetipp, wer das nochmal genauer nachlesen will, ist gerade Hesekiel 18 nochmal ausführlicher. Und wir hatten auch kürzlich, ich hatte diese Frage kürzlich schon mal aufgeworfen, dass Gott ist doch gnädig und Gott ist auch gerecht. Also er kann jetzt ja nicht so tun, als hätte er das nie gesagt, mit beispielsweise auch dritte, vierte Generation, und dass er auch Dinge wie den Fluch, den hat er ja ausgesprochen und der kann sein Wort nicht brechen. Da hatten wir uns folgende Stelle schon mal angeschaut vor ein paar Wochen. Galater 3, Verse 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also so die grundsätzliche Aussage, und damit kann ich dann auch theologisch irgendwo mitgehen, zu sagen, okay, ja, die Strafe, die im Alten Testament angekündigt ist, der Fluch, was da angekündigt ist, was jedem Sünder zuteil wird, das ist korrekt und das bleibt auch sozusagen bestehen, aber ich bin jetzt ja kein Sünder mehr, weil ich durch Jesus gerecht geworden bin. Und Jesus hat es getragen, diesen Fluch. Hier heißt es, er wurde für uns zum Fluch, weil er am Holz, am Kreuz hing. Und dann finde ich, das geht dann für mich die Rechnung auch auf. Das heißt jetzt nicht, wenn wir reden über Sünden der Vorväter in unserem Land, klar hat es viel zu tun mit Nationalsozialismus, diese Dinge, die waren in den letzten oder auch vor jetzt 80 Jahren, da heißt es nicht, dass uns das jetzt egal ist oder so, das sage ich damit nicht. Aber ich glaube, besser als hinzugehen und um Vergebung zu beten für Dinge, wo ich der Meinung bin, dass sie vergeben sind, besser ist es zu schauen, was können wir praktisch tun? Was Es heißt in Hebräer 13, 16, da heißt es nicht, Buße zu tun, vergesst nicht, sondern heißt es, Gutes zu tun, vergesst nicht. Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, solche Opfer gefallen Gott. Und ich glaube, wenn wir wo sehen, okay, da ist Leid in unserem Land oder vielleicht sogar immer noch Auswirkungen, beispielsweise jetzt einfach jetzt vom Nationalsozialismus zum Beispiel, dann ist es, glaube ich, an uns, praktisch zu werden. Sicherlich auch, wir dürfen beten, aber man kann auch praktisch werden. Wir müssen vielleicht nicht alle so weit gehen, wie ich glaube, Helmut, Conny und Harald waren, glaube ich, nach Auschwitz mal gefahren, haben dort gebetet, gedient, wie auch immer. Aber eben was zu tun, ja, das können wir machen. Das ist steht in unserer Hand. Statt uns nur zu beschäftigen damit, was alles Schlimmes passiert ist, sondern zu gucken, was können wir heute Gutes tun, um Jesus zu verherrlichen. 1. Johannes 3,18 heißt es, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und so ist es auch zu diesem Unterpunkt, war ein bisschen längerer Unterpunkt jetzt, mein Fazit. Weil ich bin mir bewusst, dass auch hier in der Gemeinde, wir haben unterschiedliche Ansichten, was ja gerade zu Stellen angeht, mit die Schuld der Väter und so weiter. Da habe ich schon mit verschiedenen Leuten gesprochen. Jeder sei da seiner Meinung gewiss. Aber es am Ende vom Tag soll das, wie wir damit handeln, wie wir daraus leben, es soll Jesus verherrlichen. Es muss, ja, die Beziehung zu Jesus muss gestärkt werden. Er muss dadurch die Ehre bekommen. Und wir dürfen sein Werk am Kreuz eben dabei nicht vergessen. Deswegen denke ich, wenn wir auf ihn schauen und in seiner Liebe wandeln, in seiner Liebe einander begegnen, dann haben wir, denke ich, schon sehr viel Gutes gemacht. Ja. Wir haben jetzt vor allem zwei Punkte uns angeschaut. Einmal, wir haben gesagt, okay, wir möchten die Errettung, die Erlösung, die wir empfangen haben, nicht vergessen, auf dem Schirm haben. Und dann im zweiten Punkt, dass wir uns nicht kreisen, nicht die ganze Zeit überlegen über Schuld, die wir selber fabriziert haben, dass wir nicht auf unsere Sünden irgendwie nur fokussiert sind. Und jetzt im dritten und letzten Punkt, nachdem wir uns jetzt erstmal mit vergangenen Dingen beschäftigt haben, Dingen, die in der Vergangenheit liegen, möchte ich, wie gesagt, darauf zu sprechen kommen, dass wir auch die Gegenwart, das Hier und Jetzt, deine aktuelle Situation, dass wir auch das nicht vergessen. Und ich glaube, die wirklich beste Aussage, die ich fällen darf, wenn es ums Thema Vergessen geht, die hat gar nicht damit zu tun, was du vergisst oder nicht vergisst, sondern das Beste, was ich zum Thema Vergessen sagen kann, ist, dass Jesus dich nicht vergessen hat. Dass Jesus dich in deiner Situation, in deinem Leid, er hat dich nie vergessen und er wird es auch nicht tun. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja, spricht er über Zion und ich glaube, dass es seine Herzenshaltung auch zeigt, die er zu uns, die er zu dir hat. Und da sagt er in Jesaja 49, Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Dieser Vergleich, den Jesus bringt oder den der Herr bringt hier durch den Propheten Jesaja, sagt, okay, also die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind ist ja eine sehr besondere. Und jetzt sagt er, aber selbst wenn diese Mutter ihr Kind vergisst, ich, der Herr, ich vergesse dich nicht. Und selbst wenn es in deinem Leben so war, dass deine Mutter, dein Vater, deine Familie, deine Freunde, dir nahestehende Menschen dich vergessen haben, dich verlassen haben, selbst wenn es so sein sollte, dann darfst du das heute hier hören und wissen, dass Jesus dir direkt zuspricht, dass er dich nicht vergessen hat. Wir wissen auch, später tut es Jesus selber auch ausführen, dass du wertvoll bist in seinen Augen. Jesus sagt es, Lukas 12, Verse 6 und 7, verkauft man nicht 5 Spatzen für 2 Fünfer und nicht einer von ihnen ist vergessen. Und ihr erst, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Ja, wenn der Herr selbst die Spatzen nicht vergisst. Ich habe gerade ein Taubennest bei uns im Haus. Und selbst die kennt er alle. Ja? Wie viel mehr vergisst er uns nicht, ja? Wenn er wegen den Vögelchen da, er ist so viel mehr, hat er Interesse an dir. Deswegen hat er dich ja auch gerettet. Hat dir Rettung angeboten, falls du sie noch nicht angenommen hast. Aber wenn du sie angenommen hast, wenn Jesus dein Retter war, dann bleibt er es auch. Und er will dich weiter retten. Und ich meine, immer wieder mal ist so ein bisschen so vielleicht Petrus-Moment, dass wir merken, okay, ich gehe irgendwie doch ein bisschen unter hier gerade, aber nach Jesus zu rufen und Rettung zu empfangen. Und das ist auch das, was wir auch im Psalm 103, mit dem wir uns heute ja ganz grob beschäftigt haben, was auch da für mich herauskommt, was wir darin ergreifen dürfen, seine Hilfe für uns. Ich habe diesen Psalm oft irgendwie anders im Kopf gehabt, als er eigentlich im Wort steht. Ich habe immer gedacht, okay, da heißt es ja, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann auch mit den Folgeversen, da dachte ich so, okay, ich will nicht vergessen, dass ich am 5.01.2023 geheilt wurde. Da wurde ich nämlich geheilt von einer Krankheit, die ich da ein paar Tage hatte. Oder dass ja, mich der Herr am 18.02.2026 getröstet hat und so weiter, was er in der Vergangenheit Gutes getan hat, für die Segnungen, für die Wunder, die er in meinem Leben tat. Ja, da bin ich natürlich dankbar für. Aber im Psalm 103, da heißt es nicht, lobe dem Herrn und so weiter, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dich geheilt hat, der dich errettet hat, der dich gekrönt hat und so weiter, sondern da heißt es ja, 103 ab Vers 3, der dir alle deine Schuld vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das, was hier kommt, ist ja gar nicht in der Vergangenheit geschrieben. Es heißt nicht, der dich mal geheilt hat, sei dankbar, sondern es heißt, sei dankbar für den, der dich heilt, der dich krönt, der dich erlöst. Das ist in der Gegenwart und Zukunft, das ist hier, jetzt, für mich, für dich, für uns, für Helmut, für Conny, Amen. Es ist für uns. Mir fiel dann auch erst auf, wo ich da ein bisschen nachgelesen habe, in der englischen Version, da heißt es deswegen beispielsweise auch nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sondern den Akzent habe ich jetzt noch nicht richtig drauf, aber forget not all his benefits. So heißt es da einfach. Vergiss dich, ich meine, guck mal, was für Benefits wir haben mit dem Herrn. Ja? Und in der deutschen Übersetzung habe ich auch schon eine mindestens gefunden, wo es auch, finde ich, klarer kommt, in der Elberfelder. In Elberfelder heißt es nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sondern vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das, finde ich, ist eigentlich ein Unterschied, weil Wohltaten, das ist auch, da ist nicht gesagt, von wann. Sind das die vom Vortag? Sind die von letzter Woche? Das sind Wohltaten heute hier. Ich habe Wohltaten für euch vorbereitet, sagt der Herr. Ich habe was Gutes für dich vorbereitet. Stark, ja. Und dann zu merken, hey, es geht hier gar nicht um die Vergangenheit eigentlich. Ja, ich bin dankbar, was der Herr gemacht hat. Wir sollen dankbar sein, was er getan hat. Wir sind jede Woche mindestens hier im Gottesdienst, verkünden wir unseren Dank. Aber zu wissen, hey, ich darf dankbar sein, weil er mein Hier und Jetzt im Griff hat. Er hat Kontrolle darüber und er sagt, hey, ich kann, er sagt nicht nur, ich kann, sondern er sagt, der dich heilt, der dich krönt, der dich erlöst. Und das ist für mich so eine starke Zusage, dass in diesem, den Herrn nicht zu vergessen, was am Kreuz auch geschehen ist, in dem liegt etwas, was meine Situation jetzt verändern kann. Nebenbei bemerkt, der Mensch, der diesen Psalm psalmiert hat, David, also ich weiß nicht, wie dein Leben ist, ne? Aber meins ist Gott sei Dank nicht so stressig wie das von David. Wenn ich mir denke, was der alles durchgemacht hat, wie er dann lange vor Saul geflohen ist, er war der treueste Diener irgendwie von Saul und musste fliehen, ne? Später flieht er vor seinem eigenen Sohn, vor Absalom und alle möglichen Dinge durchgemacht. Und er hat diese Gewissheit, er hat diesen Glauben zu sagen, okay, der Herr ist es, der alle meine Gebrechen heilt, der mich erlöst, der mein Leben vom Verderben erlöst. Er hat diese Gewissheit, lasst uns diese Gewissheit auch haben. Lasst es uns nicht vergessen. Und so möchte ich wirklich mit diesen Worten, die ich heute an euch richten durfte, ja, möchte ich uns unterstützen, nicht uns zu erinnern, wie gesagt, an diese Dinge, sondern sie gar nicht erst zu vergessen. Niemals zu vergessen, dass du errettet bist. Das ist besser als alles andere. Ja? Und dann auch, wozu führt es, dass du nicht die ganze Zeit nachdenkst über Dinge, die du falsch gemacht hast und Schuldgefühle hier und Verdammnis da. Nein, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, dass du da ja, dich an den Herrn richtest, der deine Schuld nicht mehr anschaut, der sich entschieden hat, nicht auf sie zu achten. Und im Dritten, sich bewusst zu sein, dass Jesus dich nicht vergessen hat und dass er für dein Hier und Jetzt, für dein Heute, für dein Morgen eine Lösung, eine Rettung